Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Es gibt Politiker, deren Amtszeit selbst zu einem Kapitel Stadtgeschichte wird. So wie mein heutiger Gast. Der hat Berlin durch einige seiner wohl turbulentesten Jahrzehnte begleitet. Den Kalten Krieg, die letzten Jahre der geteilten Stadt, den Mauerfall aus der Opposition, die Wiedervereinigung, den Hauptstadtbeschluss, den Umzug von Parlament und Bundesregierung und den Neubeginn Berlins als Hauptstadt des vereinten Deutschlands. Ich bin Matti Geier und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, deren Biografien Geschichte greifbar machen. Mein heutiger Gast ist Eberhard Diepgen. Er war von 1984 bis 1989 regierender Bürgermeister von West-Berlin und von 1991 bis 2001 regierender Bürgermeister des wiedervereinigten Berlins. Insgesamt führte er die Stadt mehr als 15 Jahre lang, länger als jeder andere regierende Bürgermeister. Wir hatten also eine ganze Menge zu besprechen.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Sie sind Jahrgang 1941. Was sind Ihre frühesten Erinnerungen an Berlin?
Die Rückkehr aus der Evakuierung. Der Krieg ging zu Ende, da war ich knapp 3. Und wir waren evakuiert in Klingenthal. Und kamen dann zurück in die Wohnung meiner Großeltern. In der Nordbahnstraße am Bahnhof Wollangstraße im Einzelnen. So, das sind meine konkreten Erinnerungen. Die saubere Wohnung dabei, nach dem Durcheinander der Fahrt in einem verdunkelten Waggon. Ich erinnere mich da noch, dass einer eine Kerze anmachte und in der Mitte da stand. Also diese Erinnerung und in der Wollangstraße dann auch die Erinnerung daran, dass wir einen Bahnhang dort dann Brennnesseln und sonst was alles gesucht haben, um Essen zu machen.
Ja. Und Kriegsschäden wahrscheinlich auch, oder? Die sind nicht so.
Das ist das Erstaunliche. Da waren, also in der Nordbahnstraße, da wohnten meine Großeltern, waren kaum Kriegsschäden. Kaum Kriegsschäden. Nachher, wenn man nachher ein Stückchen weiter rüber ging in die Bornholmer Straße, da war das, sah das dann anders aus. Und mir geht es auch darum, bei vielen Dingen, die ich an den Krieg erinnere, bin ich nicht sicher, ob das nicht in Wirklichkeit Erzählungen meiner Großeltern waren und nicht eigene Erinnerungen.
Ja, verstehe ich. Und Sie sind dann ja in Gesundbrunn aber groß geworden, ganz in der Nähe von der Grenze.
Ja, jedenfalls dann in den 50er Jahren. Wir wohnten zwischendurch in Spandau und. Und dann bin ich am Gesundbrunn in der Gartenstadt Atlantik, die ist ja verhältnismäßig bekannt. Da sind wir dann groß geworden. Also die letzten Jahre in der Grundschule waren dort und dann nachher zum Abitur hin auch.
Und waren Sie weiterhin oft im Osten? Also sind Ihre Großeltern auch dann da in Pankow geblieben?
Ja, natürlich. Wir waren ja unmittelbar an der Grenze dabei, oft rüber in den Friedhof, rüber in den Bürgerpark. Alles das gehörte dazu. Und dann nachher, als ich älter war, gehört ja zu Berlin, dass man das eine oder andere im Ostteil der Stadt gekauft hat. Vor allen Dingen Literatur. Und ich war oft in den Theatern in Ostberlin, in der Oper, in der Operette. Und ich bin, das war typisch für Klassenkameraden von mir auch, wir sind im Osten in die Tanzschule gegangen. Übrigens in die Tanzschule, in die auch meine Eltern gegangen waren.
Aha.
Schmidt-Hutten. Einige Berliner werden den Namen auch heute noch im Begriff haben.
Um das klassische Tanzen zu lernen, wenn man dann ausging mit...
Naja, also mein Bruder ging in Steglitz zur Tanzstunde, der lernte da ganz anderes. Wir lernten Foxtrott und Walzer, aber nicht modernere Tänze.
Okay. Inwiefern hat Sie das geprägt, dass Sie zwar im Westen gewohnt haben, aber noch regelmäßig in den Osten gegangen sind, später dann in der Politik?
Das Entscheidende für meine Jugendzeit, also Alter zwischen 12 und dann nachher Abitur 18, sind eigentlich die Tätigkeiten, die ich damals machte, Zeitung austragen und. So war auch die soziale Situation meiner Eltern. Mein Stiefvater war arbeitslos lange Zeit. Und das wirkte sich aus. Ich glaube, das bestimmt mich eher. Ja. Also die Erfahrung, dass beim Zeitungsaustragen, beim Kassieren, ich für 10 Pfennige mehrmals hingehen musste und feststellte, der konnte wirklich nicht bezahlen. Mhm. Das hat mich und mein soziales Engagement sicherlich stärker bestimmt als das Verhältnis zwischen Ost und West.
Verstehe.
Aber wobei bei der Luftbrücke, das sind klare Erinnerungen.
Ja?
Da kannte ich jedes Flugzeug. Nicht?
Ja? Sind Sie dort hingegangen?
Wir wohnten damals in Spandau. Die Wasserflugzeuge dort auf der Havel, das war ein Stückchen der unmittelbaren Erfahrung und auch die Erfahrung, was konnte man kaufen?
Mhm.
Stromsperre, das alles ist bei mir sehr präsent.
Ja, aber den Mauerbau haben Sie waren ja in Mauernähe, aber so viel haben Sie da nicht miterlebt. Aber dann die Tage darauf haben Sie irgendwann mal in einem Gespräch gesagt, da können Sie sich noch genau dran erinnern.
Ja, Mauerbau, ja, ich bin damals dann zur Bernauer Straße auch gegangen.
Mhm.
Mir angesehen, was da eigentlich im Einzelnen passierte. Und die entscheidende Erinnerung ist, ich habe am 14. August angefangen, als Werkstudent bei Siemens zu arbeiten.
Mhm.
3 Schichten im Transport, nur eine halbe war noch da. Ein Kollege kam aus dem Osten und wir diskutierten die ganze Zeit, geht er wieder zurück in den Osten oder bleibt er? Am Dienstag kam er nochmal, am Mittwoch nicht mehr.
Mhm. Und dann sind Sie 1962, ein Jahr später, dann Mitglied der Jungen Union geworden. Was war damals Ihr Antrieb, in die Politik zu gehen?
Ich war Studentenvertreter. Mhm. Das ging, hatte etwas mit den Kandidaturen für das Studentenparlament zu tun.
Mhm.
Und dabei lernte man, jedenfalls lernte ich, dass wenn man keine Verbündeten hat, kann man da nichts gestalten. Ich war da Zulassungsbeauftragter der juristischen Fakultät.
Ja.
Wurde dann nachher zum AStA-Vorsitzenden gewählt, in einem Bündnis mit katholischer Studentengemeinde und Unabhängigen dabei. Mhm. Die Veranlassung, in die CDU einzutreten, war also einmal, man brauchte eine Basis insgesamt.
Mhm.
Und CDU ganz gegen den Trend meiner Generation in der damaligen Zeit.
Naja.
Das hatte etwas damit zu tun, dass an der Freien Universität, wenn man im Audimax war und sich zu Wort meldete und die nur vermuteten, man würde nicht dem Mainstream entsprechend argumentieren, wurde man niedergebrüllt.
Mhm.
Es war eine intolerante, linke Atmosphäre.
Mhm.
Und ich bin aus Protest dagegen bei der CDU gelandet.
Weil ich, als Sie vorhin gesagt haben, dass das mit den Zeitungen austragen und dass dann jemand tagelang nichts bezahlen konnte, dass das Sie geprägt hat, war mein erster Gedanke, aber das klingt ja eher nach Sozi.
Das muss nicht unbedingt.
Nee.
Also meine Ursachen und Grundlagen nachher bei der CDU weiterzubleiben, dabei hatte ich dann noch ein besonderes Erlebnis. Als ich meinen Ausweis kriegte, zugeschickt bekam, las ich vom Landesgeschäftsführer der CDU, dass der Diebken, dieser Studentenvertreter, der da in studentischen Vereinigungen war, ein reaktionärer Typ wäre, ja. Also das hat meine Verbindung zur CDU für einige Zeit etwas eingeschränkt.
Verstehe.
Wobei die Erfahrung an der Freien Universität, ich bin ja dann abgewählt worden als AStA-Vorsitzender, bin da nie ins Amt gekommen. Und das hat meine Popularität und meinen Bekanntheitsgrad insgesamt erheblich gesteigert. Deswegen landete ich im Nationalen Studentenverband, erst im Fachverband Rechtswissenschaften und dann nachher im Verband Deutscher Studentenschaften und war da für Sozialfragen und Hochschulfragen zuständig. Das war dann 1965.
Und ihr erstes Mandat gab es 1971, also das war dann kurz nach der Ermordung von Benno Ohnesorg, Radikalisierung RAF, so diese ganze Zeit. Hatten Sie jemals als CDU-Politiker später zum Beispiel Angst oder in der Zeit Angst vor Anschlägen?
Nein, von Angst kann ich nicht reden, aber für den Weg 71, da wurde ich ja dann Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus.
Mhm.
Ich bin damals angesprochen worden von der CDU, also nach dem ersten der Reaktionär, bin ich angesprochen worden als sogenannter anderer 68er weil übrigens alle Parteien, ob das SPD oder CDU war, die waren ja absolut hilflos im Umgang mit dem, was studentische Revolution war,
ja,
was da passierte. In Hinblick auf Hochschulpolitik, aber auch in Hinblick auf Versuche, gesellschaftspolitische grundlegende Veränderung, Demokratie, ich sage, in Frage zu stellen, aber das wären viele, die damals sondern wären das
würden Ihnen widersprechen.
Dem heftig widersprechen und sagen, sie hatten nur eine bestimmte Idee von Demokratie in den Punkten.
Ja.
Aber Peter Lorenz war damals der Verantwortliche, der übrigens nicht nur mich, sondern eine kleine Gruppe damals angehört und wollten wissen, was kann man da eigentlich machen? Ich war dann ja schon Gerichtsreferendar, habe ich als Mitarbeiter in der CDU-Fraktion Gesetzentwürfe geschrieben und dergleichen, die übrigens dann auch eingebracht worden sind von der CDU. Mehr Demokratie wagen für Elternvertretung beispielsweise.
Und dann sind Sie 84, jetzt kommen wir zur spannendsten Zeit, könnte man sagen. 84 sind Sie Regierender Bürgermeister geworden, West-Berlins erstmal bis 89. Was waren denn damals dann Ihre ersten Prioritäten? Wissen Sie es noch?
Das war der Versuch, Berlins wirtschaftliche Kraft und gesellschaftliche Kraft zu stärken und nicht die Position mitzutragen, die übrigens von der SPD damals vor allen Dingen ran, Berlin ist eine sterbende Stadt. Genau das Gegenteil musste herausgestellt werden. Und Berlin aus der Insel Berlin wenigstens so etwas wie eine Halbinsel zu machen. Das war mein Grundkonzept dabei. Die wollten ja auch nicht, die alternative Liste war ja auch massiv gegen die Wiedervereinigung.
Ja.
Das muss man alles dabei sehen. Und ich war einer, der strikt eine andere Position hatte, auch bei allen Gesprächen mit der Führung der DDR. Also ich hatte mehrere Gespräche mit Honecker und.
Da wollte ich Sie sowieso fragen.
Honecker war auch empört über meine Position, die ich immer zur deutschen Wiedervereinigung hatte.
Ja.
Aber das hat er dann nachher mit akzeptieren müssen, weil ich da stur war wie ein Panzer. Und das hat sich ja auch als richtig herausgestellt.
Wie fanden Sie Honecker, wenn Sie ihn getroffen haben?
Ein alter Mann, der nicht genau auf dem Laufenden der Zeit war und der zwar sehr im Detail drin war, bei den Wünschen, die man hatte. Da konnte man mit ihm zum Teil reden. Aber es war das klassische System von einer spät gewordenen Diktatur, wo die führenden Kräfte nicht mehr die Informationen bekamen von ihren Mitarbeitern dabei. Ich will nur ein Beispiel nennen, das, was es an moderner Technik gab, was aus Japan her angeliefert worden ist und. Dafür hatte er überhaupt, er glaubte, diese hätten die Spitze insgesamt. Ich musste mich da immer sehr zurückhalten, um ihm nicht zu erklären, welche technischen Entwicklungen es insgesamt gegeben hat. Da kann man nun sagen, ich war zu zurückhaltend ihm gegenüber, aber das zeigte auch, die waren nicht mehr an der Zeit.
Realitätsfern.
Wirklich nicht mehr dabei an der Zeit. Aber ich will noch etwas anderes sagen. Bei all den Gesprächen mit denen, ich hatte ja immer eine Liste dabei von Leuten, die er freilassen sollte, die er den Weg nach Westen zulassen. Das war immer zum Teil vorher mit abgestimmt, aber das funktionierte.
Und die Mauer erwähnt oder nicht? Oder ist das dann was?
Naja, natürlich haben wir da auch. Aber wir haben nicht über die Mauer gestritten. Aber seine Position war, als es die Demonstrationen in Ost-Berlin gab sagt er, sagen Sie mir doch mal, woher die westlichen Fernsehaufnahmen immer genau da sind, wo die anfangen zu demonstrieren. So geht das doch nicht. Das ist doch alles manipuliert von oben bis unten. Es war richtig emotional, dieser Punkt.
Und 1987 kam Ronald Reagan in ihrer Amtszeit nach West-Berlin. Und jetzt haben wir schon darüber gesprochen, wie linksalternativ Kreuzberg 36 damals war. Wie haben Sie diesen Besuch in Erinnerung und auch das Abriegeln oder die Spannung, die in der Luft lag damals?
Ja, ich habe das ganz genau in Erinnerung. Es war ja in Europa übrigens, also nicht nur in Berlin, war ja die Gegnerschaft gegen Reagan war ja Zeitgeist. Die Rede von Reagan, was er sagen würde, war mit dem Verantwortlichen der Alliierten hier in Berlin, da war ich informiert. Da gab es übrigens in einem Punkt unterschiedliche Positionen. Reagan hat ja die Olympischen Spiele in Ost und West dabei mitgefordert. Es waren ja insgesamt 4 Pläne, die er da vorgetragen hat. Ich kann mich gut daran erinnern, dass ich am Brandenburger Tor saß und kaum die Rede richtig hören konnte, weil ich ständig am Ohr hatte, welcher Krawall wenige hundert Meter entfernt von der linken, weitgehend linken Protestbewegung gegen Reagan gemacht worden ist. Mhm. Also das habe ich sehr genau in Erinnerung. Und
waren Sie nervös, dass da irgendwas passiert?
Ja, ich will es mal an einem Beispiel auch erläutern. Es gab eine streitige Diskussion mit den Amerikanern, ob eine Veranstaltung am Brandenburger Tor verantwortbar war. Mhm. Der Berliner Senat war da sehr skeptisch, weil wir keine Zwischenfälle dabei haben wollten. Mhm. Dabei, die Amerikaner haben auf diesem Standort bestanden. Im Nachhinein würde ich sagen, die Amerikaner haben mit den Russen das schon vorher abgeklärt, dass da nichts passieren kann. Mhm. Die Amerikaner und die Russen haben im Zweifelsfall, wenn es irgendwelche wirklichen Probleme gab, haben die sich zusammengesetzt und das gelöst. Beispielsweise bei der Frage, ob die Klinikerbrücke renoviert werden muss und bezahlt werden muss vom Westen, was ich für falsch hielt in der Sache, da haben sie richtig massiv Druck ausgeübt, dass das gemeinsam gemacht wird. Und mit Tricks über die Öffentlichkeitsarbeit haben sie dann das durchgesetzt.
Dieser Agentenaustausch, der fiel aber nicht in Ihre Zeit, oder doch?
Doch, Agentenaustausch, ja, damit hatten wir allerdings, die Klinikerbrücke war ja ein Übergang nicht für Deutsche, sondern nur für die Alliierten, die in Potsdam ihre Büros hatten und den Standort hatten. Das war auch der Punkt, nicht? Die Klinikerbrücke war kaputt, wie viele Brücken in Berlin. Und der Osten wollte, dass repariert wird. Und wir sollten das alles bezahlen. Meine These dabei war, kommt nicht in Frage, denn wenn wir uns darauf einlassen, müssen wir eine Fülle von Brücken in den Grenzsituationen hier bezahlen. Ja. Aber auch um das zum Klima von damals richtig anzudeuten, durchzusetzen, meine richtige Position habe ich dann nachher nicht getraut, weil es kurz vor den Wahlen waren. Und übrigens, wir in der Berliner Öffentlichkeit, übrigens der Tagesspiegel vor allen Dingen, die haben ja stärker alliierte Positionen vertreten als jeder andere, ja. Und haben da massiven Druck ausgeübt. Dieser junge regierende Bürgermeister, ich war ja da knapp im Amt, der soll da kein Affentheater machen.
Und was auch in Ihre Amtszeit fiel, die Konzerte vorm Reichstag von westlichen Stars, Michael Jackson zum Beispiel. Ich weiß, Sie haben mal mir in einem Gespräch gesagt, wie die DDR und Erich Honecker darauf reagiert hat.
Zu einer der Grundpositionen von mir gehörte, dass wir so viel Einheit in der Stadt demonstrieren wollen und sollen, wie nur irgendwie möglich. Deswegen auch Konzerte unmittelbar an der Mauer von der westlichen Seite her, damit drüben die auch mithören. Das spielte für die 750-Jahr-Feier im Jahr 1987 eine bedeutende Rolle dabei, die Einheit der Stadt dabei demonstrieren.
Ja.
Vom Osten gab es wegen der Veranstaltung unmittelbar am Brandenburger Tor oder am Reichstag, wegen des Lärms, der die Charité und die Patienten der Charité tatsächlich, nicht nur angeblich, belästigte, gab es heftige Proteste.
Aber nur deswegen, die haben nicht gesagt,
naja, Die haben nicht gesagt, wir wollen nicht, dass unsere Leute dahin gehen.
Ja.
Das haben sie nicht in den Argumentationen uns gegenüber gemacht. Das war natürlich einer der.
Was haben Sie gesagt dann auf das Argument, die Charité fühlt sich gestört?
Wenn ich mich recht entsinne, bin ich über das Argument mehr hinweggegangen.
Ja, okay.
Bevor wir weitersprechen, lohnt sich ein kleiner Blick auf die Jahre, in denen Eberhard Diepgen Berlin regierte. Denn kaum ein anderer Bürgermeister war bei so vielen prägenden Momenten der Stadt dabei. 1984 wird er regierender Bürgermeister von West-Berlin, mitten im Kalten Krieg. Ein Jahr später findet zum Beispiel noch der größte Agentenaustausch des Kalten Kriegs auf der Glienicker Brücke statt. 1986 erschüttert der Anschlag auf die Diskothek La Belle die Stadt. Kurz darauf erreicht die radioaktive Wolke aus Tschernobyl Berlin. 87 feiert Berlin seinen 750. Geburtstag. Ronald Reagan hält am Brandenburger Tor seine berühmte Rede »Mr. Gorbatschow, tear down this wall«. Gleichzeitig erlebt Kreuzberg die ersten schweren Maikrawalle. 1989 verliert Diepgen die Wahl. Ausgerechnet in dem Jahr, in dem die Mauer fällt, sitzt er wieder in der Opposition und Walter Momper ist regierender Bürgermeister. Doch Diepgen kehrt zurück. 1991 wird er der erste regierende Bürgermeister des wiedervereinigten Berlins. In seine zweite Amtszeit fallen der Hauptstadtbeschluss, der Umzug von Bundestag und Bundesregierung, der Wiederaufbau des Potsdamer Platzes, die Eröffnung des neuen Adlon, die Reichstagsverhüllung von Christo, die Entstehung der Berliner Techno-Szene mit Clubs wie dem Tresor und der Wandel Berlins zur neuen Hauptstadt. 2001 endet seine politische Karriere abrupt. Nach dem milliardenschweren Bankenskandal um die Bankgesellschaft Berlin zerbricht die Große Koalition. Diepgen wird durch ein Misstrauensvotum abgewählt und Klaus Wowereit übernimmt das Amt des regierenden Bürgermeisters.
Können Sie sich noch an irgendwelche Fluchtgeschichten erinnern, die in Ihre erste Amtszeit gefallen sind, mit denen Sie zu tun hatten? Also Flucht aus der DDR nach West-Berlin?
Es gab ja in der ganzen Zeit immer sehr spektakuläre Fluchtaktionen. Und damals ist eine Maschine in Tempelhof gelandet. Und das war rechtswidrig gelandet. Und da gab es dann einen amerikanischen Richter, der hier eingeflogen worden ist und.
Ab wann war Ihnen klar, dass die Mauer vielleicht doch demnächst Geschichte sein könnte?
Ja, meine Behauptung war immer, die Mauer wird fallen. Unsinn ist es natürlich, wenn ich jetzt die Behauptung aufstellen würde, ich wusste, dass sie am 9. November fällt, 1989.
Da waren Sie dann ausgerechnet nicht mehr Bürgermeister.
Ja.
Aber wie haben Sie diese Nacht erlebt, den 9. November?
An dem Tag hat meine Tochter Geburtstag.
Ach ja?
Ich war ja während damals Fraktionsvorsitzender und bin damals dann etwas früher nach Hause gegangen. Mhm. Dann kriegte ich einen Anruf meines Mitarbeiters. Das war damals Thomas de Maizière, der sagte, da bewegt sich was, aber man weiß noch nicht, was genau ist. Wir sind aber aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben. Damit haben wir uns auf die Stellungnahme verständigt. Bewegung in die richtige Richtung, aber nicht genug. Mhm. Danach bin ich zum SFB, in die Abendschau. Da war auch Momper dabei. Gab es kurze Diskussionen, ich weiß gar nicht mehr, wie intensiv wir da schon die Informationen, aber Sie wissen, der Momper weist ja immer darauf hin, er hätte sehr detaillierte Informationen vorher schon gehabt dabei. Sicherlich die Informationen, die die DDR wirklich wollte, die wollten ja nicht, die wollten ja Erleichterung haben, aber Mauerfall und so spielte da noch keine Rolle. Dann bin ich von da aus an die Mauer gefahren, bin auch dann einmal durch die Mauer an den Grenzposten vorbei nach Ost-Berlin reingelaufen, war das insgesamt war. Und dann war ich mehrmals mit einem vollen Auto von der Mauer mit Ost-Berlinern zum Kurfürstendamm gefahren. Die wollten alle mal den Kudamm sehen. Ob wir das morgen noch können, wissen wir ja nicht.
Haben die sie erkannt?
So war die, ja.
Ja. Lustig. Sie haben ja gesagt, das hat Sie sehr geärgert, dass Sie zu dem Zeitpunkt nicht Bürgermeister waren, beziehungsweise dass zu dem Zeitpunkt Rot-Grün regiert hat.
Naja, das hat mich schon geärgert, dass es zu dem Zeitpunkt eine Berliner Regierung gab, die von Wiedervereinigung nichts hören wollte. Währenddessen meine Position auch als bekannter Politiker, der früher Regierender war, eine andere Position war und.
Ja.
Walter Momper hat ja seine Position erst verändert in der zweiten Hälfte des Jahres, nein, nicht zweiten Hälfte, zweiten Viertel des Jahres 1990 dabei. Aber dann ist er konsequent bei der Wiedervereinigung auch gewesen, aber nicht seine Koalitionspartner. Also die Alternative Liste, die waren nicht nur skeptisch, sondern Gegner für Wiedervereinigung und die Forderungen dabei.
Kam sie
das mit hat ihm? Mich massiv geärgert. Ansonsten, weil ich Ihnen eines sagen, heute sehe ich dazu erstmal die Debatte danach bei vielen Veranstaltungen, in denen ich in der ehemaligen DDR war, dabei mit dem Trabi durch die Gegend gefahren und dergleichen. Das war eine spannende Zeit. Zweitens, wenn ich diese Zwischenphase nicht gehabt hätte, wäre ich wahrscheinlich nicht bis in dieses Jahrhundert regierender Bürgermeister danach gewesen.
Okay. Kamen Sie mit Momper klar?
Damals nicht.
Okay.
Damals nicht.
Ja.
Unser Verhältnis hat sich erheblich verbessert.
Verstehe. Dass Sie 89 nicht wiedergewählt wurden, hatte ja auch mit einer Spendenaffäre, mit der Antes-Affäre zu tun. Wie gucken Sie jetzt im Nachhinein darauf?
Die Antes-Affäre war meiner Ansicht nach nicht das Entscheidende. Lesen Sie mal bei dem Buch von Helmut Kohl nach. Die Tatsache, dass Gesundheitsreform durchgesetzt worden ist, mit vielen Belastungen, spannend, weil Gesundheitspolitik auch heute wieder eine Rolle dabei spielt. Kohl schreibt auch, er hat damals auf die Berliner Wahlen keine Rücksicht genommen. Normalerweise hätte er bestimmte Veränderungen, wenn Wahlen in einzelnen Bundesländern sind, nicht unmittelbar vor den Wahlen gemacht. Aber Berliner waren im Deutschen Bundestag nicht stimmberechtigt, spielten keine Rolle im Bundesrat, folglich spielte das keine Rolle. Das schreibt auch Helmut Kohl als einer der Gründe. Ich glaube, monokausal ist nichts.
Nee. Ja. Aber hatten Sie mit dem guten Kontakt, Kohl?
Der Kontakt war in Ordnung. Übrigens, Helmut Kohl und seine Verbindung und seine Hilfestellung für Berlin war vor dem Fall der Mauer besser als nach dem Fall der Mauer, weil er nach dem Fall der Mauer in der Frage Hauptstadt und immer auf die Rheinbundrepublik dabei, auf die musste er ein Stückchen Rücksicht nehmen.
Ja, ja.
Die richtige Unterstützung für Berlin als deutsche Hauptstadt hatten wir aus der Familie Kohl von seiner Frau.
Und die hat aber dann ein bisschen wahrscheinlich auf ihn eingeredet auch. Und
ja, Kohl hat ja im Ergebnis für die, aber es war alles etwas kompliziert. Mir sehr in Erinnerung ist der Punkt, als dann die Entscheidung zugunsten Berlins, war Kohl einer derjenigen, der gesagt hat, du wartet doch mal ab, welche Einzelentscheidungen dabei gekommen sind. Und dann in der anschließenden Debatte wurde ja dieser Beschluss, Berlin wird Hauptstadt, eigentlich ohne Wenn und Aber, wurde ja dann verändert in Aufteilung des Regierungssitzes und da hat ja Bonn viel besser. Wissen Sie, ganz typisch dafür ist, vielleicht ganz spannend, als im Jahr 94 war das, dann die Entscheidung getroffen worden ist, so und so viel Regierungsstellen bleiben in Bonn und so viel bleiben oder kommen nach Berlin, wobei ja Verschiebungen aus Berlin raus in andere Regionen der Bundesrepublik Deutschland dazwischen ebenfalls eine Rolle spielten, haben wir uns die Frage gestellt, wie gehen wir eigentlich mit diesem Beschluss um? Können wir sagen, ist den Interessen Berlins Rechnung getragen worden, ausreichend? Das war es nicht. Aber wir haben uns entschieden zu sagen, das war ein ordentlicher Beschluss zugunsten Berlins, denn in dem Augenblick, wo wir was anderes gesagt haben, werden die ganzen Ansiedlungsaktivitäten, auf die wir ja angewiesen sind, bis hin zu Firmen aus Sony beispielsweise, aus Japan dabei. Das wäre jeweils schwierig gewesen. Und dann war die Frage, glaubt uns eigentlich die Berliner Öffentlichkeit und die deutsche Öffentlichkeit, dass wir so zufrieden mit dem Ding sind? Unsere Analyse war, die Bonner regen sich so auf, obwohl sie so viel abgesahnt haben und behaupten, sie seien die bösen Benachteiligten dieser Welt. Dieses Theater des Bonner Bürgermeisters und der Rheinbundrepublik gegen den Beschluss macht es möglich zu behaupten, dass wir in Berlin gut abgeschnitten haben.
Verstehe, ja. Jetzt sind wir mittendrin in Ihrer zweiten Amtszeit von 91 bis 2001, was ja unglaublich, haben Sie ja schon gesagt, prägende Jahre für Berlin, fürs wiedervereinigte Berlin waren. Auf welche Beschlüsse, die Sie damals mitgefasst haben, sind Sie im Nachhinein besonders stolz und welche bereuen Sie vielleicht?
Also ich fange mal an mit dem Bereuen, das sind eigentlich weniger, das eine oder andere hätte man etwas stärker geformt dabei. Wir sind ja jetzt auch wieder bei Fragen der Verwaltungsreform. Mhm. Damals ist die Zusammenlegung von Bezirken gewesen und so. Das sehe ich heute übrigens etwas skeptischer. Es war damals aus Finanzgründen, aus vielen Gründen eine notwendige Entscheidung dabei. Mhm. Ob es im Ergebnis sinnvoll ist, Charlottenburg und Wilmersdorf in einem Bezirk zusammenzunehmen, die Kritik, die ich da ab und zu höre, halte ich nicht für völlig falsch. Stolz, wir hatten ja immer die Schwierigkeit, gegen den Rest der Republik die Entscheidung für eine Einheit und für Gleichheit durchzusetzen. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit in Ost und West. Und ich glaube, eine der wichtigsten Entscheidungen, auf die bin ich auch stolz, weil sie durchgesetzt worden ist gegen alle. Wir haben dort, wo die Berliner den Durchgriff hatten und das durchsetzen konnten, haben wir gleichen Lohn durchgesetzt und sind dafür rausgeschmissen worden aus der Tarifgemeinschaft des Bundes und der Länder. Das muss man sich ja alles genau vor Augen halten dabei. Wir haben schlicht vermeiden wollen und endlich damit aufhören wollen, dass zwei Polizisten auf der Patrouille machten. Der eine wohnte 100 Meter weiter als der andere im Osten und der eine kriegte einen vollen Lohn und der andere kriegte einen halben Lohn. Das ging nicht. Das ging nicht. Übrigens, noch heute werde ich von Leuten darauf angesprochen. Das, was sie damals gemacht haben, das war...
Ja. Verstehe. Was viele kritisieren im Nachhinein, sind ja die Privatisierungen, die vielen Privatisierungen. Haben Sie da im Nachhinein eine andere Meinung dazu oder würden Sie es alles nochmal so machen?
Ja, Sie gehen von einer falschen Voraussetzung aus. Die Privatisierung ist nicht von mir gemacht. Das war danach. Es gab Einzelpunkte, aber ich will mal den Bereich Wohnungsbau wird ja da immer genannt.
Ja.
Wir haben nur eine Wohnungsbaugesellschaft ist veräußert worden, allerdings nicht insgesamt, sondern ein Teil, sodass der Einfluss des Landes Berlin auf die Geschäftspolitik gesichert worden ist. Nach meinem Ausscheiden hat der Nachfolger diesen Restbereich auch noch verkauft. Der Punkt, dass die böse CDU die Privatisierung des Wohnungsbaus gemacht hat, das ist schlicht falsch.
Waren Sie mit involviert, wenn es darum ging, so städteplanerisch in der Mitte Berlin neu zu gestalten? Beziehungsweise welches ist Ihr Lieblingsbau aus den 90ern?
Wir haben damals gab es ja noch keine Richtlinienkompetenz, nicht? Das für den regierenden Bürgermeister. Ja. Aber die Grundentscheidungen für Stadtentwicklung sind getroffen worden in einem Stadtentwicklungsausschuss. Mhm. Manchmal zum Ärger von meinen Mitarbeitern tagte der bis in die späten Abendstunden und der Grundgedanke der Stadtentwicklung war die Vermischung der Systeme. Also nicht Bereiche aufbauen, wo nur Gewerbe ist, sondern eine Mischung von sozialen Strukturen und Funktionen dabei. Das war der Grundgedanke in der Wohnungsbaupolitik. Und da habe ich sehr zum Teil in Hinblick auf auch Gestaltungsfragen gab es lebhafte Diskussionen mit dem damaligen Stadtwohnungsbaudirektor. Da habe ich durchaus mitdiskutiert.
Gibt es ein Gebäude, was Sie besonders toll finden aus der Zeit, den 90ern?
Jetzt eins herauszuheben ist nicht, aber ich nutze Ihre Frage, um auf einen Punkt hinzuweisen. Wird ja immer gesagt, der Kohl hat so konservative Bauschein. Alles, was der gemacht hat, beispielsweise das Deutsche Historische Museum, den P-Bau dabei, das sind alles moderne Bauten, die er dabei gemacht hat. Und das haben wir auch mit Unterstützung. Und der Grundgedanke, ansonsten, wenn Sie sich den Alexanderplatz und andere Plätze anwarnen, dass wir Mischungen dort hatten, keine Monokulturen dabei, sondern...
Waren Sie damals je in so Orten wie dem Tacheles oder dem Tresor, die ja damals sehr viele Leute angezogen haben?
Da war ich sicherlich mal im Einzelnen dran, ja.
Ja, Sie haben ja vorhin schon das angedeutet mit auch noch in den 80ern SO 36 mit den Hausbesetzungen. Das war so eine Hassliebe, würden Sie sagen, dieser Teil von Berlin, oder?
Wir haben ja den Versuch gemacht, das halbwegs zu lösen. Aber die Hausbesetzung selbst hielt ich für falsch. Das war auch rechtswidrig in vielen Punkten. Das Spannende an der Sache ist, dass ein Großteil der Lösung dadurch geschah, dass die Eltern der Berliner mit schwäbischem Migrationshintergrund die Wohnung dann gekauft haben und damit die Häuser gekauft haben und damit einen Teil Probleme entkrampft haben.
Und dann kam ja dann in der zweiten Amtszeit oder zum Ende der zweiten Amtszeit noch der Bankenskandal. Wie gucken Sie darauf jetzt im Nachhinein? Hat Sie das überrascht? Wünschten Sie, Sie hätten da vorab eine andere Politik gemacht? Oder?
Also wir müssen ja mal genau analysieren, was wir unter Bankenskandal verstehen. Mhm. Die Grundidee beim wirtschaftlichen Aufbau Berlins und im Bankenbereich war, dass Berlin keine leistungsfähige Großbank hatte. Mhm. Übrigens, die Berliner Bank in wirtschaftlichen Schwierigkeiten stand. Die Berliner Bank ist gerettet worden dadurch, dass es die Fusion dann mit anderen hier in Berlin gab. Ich glaube, dass das jedenfalls nicht falsch war. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mal den Chef der Bankgesellschaft gebeten habe und gesagt habe, sag mal, müsst ihr euch unbedingt in einem bestimmten Bereich engagieren. Das betraf Engagement in Brandenburg. Da erklärte er mir, der Wunsch der brandenburgischen Regierung und die Frage der langfristigen Bankgeschichten würde dafür wichtig eigentlich sein. Ich will nur auf die verschiedenen Aspekte dabei hinweisen. Wenn man das Ergebnis des sogenannten Bankenskandals ansieht, ist durch die wirtschaftliche Entwicklung und die Preisgestaltung und die Wertentwicklung von Immobilien, ist ja das, was da an Schaden entstanden ist, minimiert worden. Die Zahlen sind ja so, dass da, naja, also der Schaden am Flughafen ist ein Mehrfaches in dem Punkt. Ich habe nie, übrigens auch in der Abstimmung mit Landowski, wir haben das Thema, wie der Schaden wirklich ist, das nicht nachträglich nochmal aktualisiert, weil es gar keinen Sinn hat. Übrigens, die Journalisten würden sonst was alles dabei erzählen und die Debatte hilft auch nicht weiter in dem Punkt. Also Ihre Frage, was war da? Das eigentliche Problem war ja eine Spende, die ein CDU-Mann an die Partei gegeben hat und die nicht richtig abgerechnet worden ist. Wobei ich heute noch nicht weiß, warum das nicht gemacht worden ist, weil es eigentlich eine völlige Selbstverständlichkeit dabei gewesen wäre. Also Sie sehen, es ist ein differenziertes Feld und in unserer Gesellschaft sind, wenn solche Ansätze da sind, ist das immer ein Riesenproblem. Hat Ansätze dafür den Ruf einer ansonsten erfolgreichen Regierungstätigkeit erheblich in Mitleidenschaft zu ziehen.
Dann reden wir nochmal über was Schönes. Oder haben Sie noch eine besondere Erinnerung an Ihre Zeit, über die wir noch nicht gesprochen haben, die noch erwähnenswert wäre?
Na, ich finde, der entscheidende Punkt ist, dass es gelungen ist, die Stadt doch zusammenzuführen. Dass bei der Infrastruktur, bei all den Schwierigkeiten, die dabei auftauchten, dass es gelungen ist, übrigens beim Schulsystem einen Punkt einzusetzen, der den Leistungsbereich stark in den Vordergrund gerückt hat. Also das würde ich in den Vordergrund dabei stellen. Ja. Ansonsten gab es ja eine Reihe von spannenden Besuchen, Kulturveranstaltungen. Vielleicht sollte ich noch eines dabei sagen.
Okay.
Es gab ja aus der Bundesrepublik die Forderung, Riesensparmaßnahmen. Am besten hätte man eine der Universitäten schließen sollen,
Zoo.
Die Kultureinrichtungen schließen, beim Zoo daran gehen sollen und dergleichen. Das hat der Senat, und ich war da, das kann ich glaube ich sagen, maßgeblich auch mit beteiligt. Das haben wir strikt abgelehnt. Weil, wenn man jetzt mal das nur im kulturellen Bereich sieht, Ost und West, während des Kalten Krieges haben beide Seiten den Versuch gemacht, in der Stadt Berlin sich besonders darzustellen, herauszustellen, dass sie die leistungsfähige Teil der Gesellschaft dabei ist.
Ja.
Dabei ist viel Positives rausgekommen.
Ja.
Und die Idee, das, was da positiv war, nämlich dass es im Ostteil der Stadt Opernhäuser gab mit großer Leistungsfähigkeit dabei, jetzt plötzlich aus Finanzgründen das abzuschaffen, das ist eine verrückte Idee gewesen dabei, gegen die wir uns massiv wehren mussten. Übrigens immer mit der Folge, dass die Verschuldung des Landes damit größer war, eindeutig größer geworden ist. Aber die Grundidee, dass man die Vorteile von beiden dann auch für die Zukunft halten muss und nicht plötzlich dann Strich macht, das ist einer der wichtigen Entscheidungen, die wir damals getroffen haben. Und da Sie mal fragten, worauf man stolz ist, darauf kann man stolz sein heute. Und stellen Sie sich doch mal vor, wir hätten damals andere Entscheidungen getroffen, wie die Stadt Berlin dann heute aussehen würde. Die Kulturstadt Berlin. Also da hätte erst alles sonst was neu wieder aufgebaut werden müssen.
Wie finden Sie Berlin heute? Und was wünschen Sie der Stadt für die Zukunft?
Also ich finde, Berlin muss mal sich Gedanken darüber machen, was die Vision für die Zukunft ist. Mhm. Und ich finde, dass dabei deutsche Hauptstadt eine wesentliche Rolle spielt und europäisches Zentrum. Und dass der Grundgedanke, ja, Freiheit dabei eine wichtige Rolle spielt, die Vielfalt dabei. Aber ich wünsche mir, dass das, was man heute übrigens nicht nur in Berlin sieht, dass die gesellschaftlichen Minderheiten, die wir hier haben, dass die von großem Egoismus, nicht nur Individualismus, sondern Egoismus geprägt sind, dass man da mal ein bisschen gegenhält dabei, gesellschaftlich gegenhält. Es kommt auf die Gesamtverantwortung für alle an und nicht das Herausstellen von Minderheitenrechten, über die wir vor allen Dingen in Berlin diskutieren.
Es ist natürlich unglaublich schwierig, ein ganzes Leben in 30 oder 45 Minuten zu erzählen. Und erst recht, wenn jemand wie Eberhard Diepgen nicht nur Zeitzeuge war, sondern die Geschichte Berlins ja über viele Jahre selbst mitgestaltet hat. Natürlich hätten wir auch noch über unzählige weitere Themen sprechen können, aber irgendwo muss man ja auch mal einen Punkt setzen. Ja, und im Gespräch haben wir ja unter anderem über die Hausbesetzerszene der 70er und 80er Jahre gesprochen. Und genau dort knüpfen wir in der nächsten Folge an. Dann ist Marina Müller zu Gast, eine der ersten Besetzerinnen des legendären Rauchhauses in Berlin-Kreuzberg. Sie erzählt, warum sie mit gerade mal 17 Jahren ein leerstehendes Gebäude besetzte, wie das Leben in einem der berühmtesten Hausprojekte Deutschlands wirklich aussah und weshalb das Rauchhaus bis heute ein Symbol für Protest und alternative Stadtgeschichte ist. Also, wir hören uns beim nächsten Mal. Ich bin Matti Geier. Bis dann.
Flux FM. Was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.